Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 503. Heute mit dem Rückblick zu WWE Crown Jewel 2022. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, es ist mal wieder soweit. Saudi-Arabien stand an und wir haben natürlich auch wie immer für euch die Review hier. Ein Event zur besten Fernsehzeit, sogar ein bisschen früher, als ich ehrlich gesagt gedacht habe. Deswegen habe ich den Anfang verpasst und musste es nachschauen. Kai, wie hast du es geschaut? Live, zeitversetzt, wie hast du es gemacht?
Also als gerade Anpfiff war vom Event, saß ich gerade im Weserstadion und habe mir eine weitere Niederlage vom glorreichen FC Schalke angeguckt. Deswegen konnte ich erst um 0 Uhr starten und dann habe ich mir das Event dann angeguckt, als ich dann nach Hause kam. Aber es war trotzdem ganz angenehm, weil also eigentlich kann man das der Show negativ auslegen natürlich, nur ich fand es dann ganz angenehm, weil ich kam noch ein bisschen durchgeletschert zurück, weil gut, fährst irgendwie 6 Stunden Auto, ne, ist auch anstrengend. Und dann sitzt du da und dann kannst du die Show so ganz plump durchlaufen lassen. Das war ja so richtiger Berieselungskontent.
Ja, es war nichts Anspruchsvolles, was wir da gesehen haben. Sehr viel Story-Fortsetzung, sehr viel Cliffhanger auf das nächste Aufeinandertreffen. Da werden wir gleich drüber reden. An der Stelle erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Markus, der uns mal wieder eine riesengroße Spende in den Topf geworfen hat. Vielen Dank dafür. Also Kai, crazy Typ, oder?
Also ja, also das wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Das ist schon doll, lieben wir.
Ja, genau. Und ja, also Dankeschön da nochmal für, ne? Und ich weiß, du liebst unseren Content, du bist auch Supporter und so, aber trotzdem ist das nicht selbstverständlich. Deswegen hier nochmal das große Dankeschön an der Stelle. Wer noch mehr Content von uns haben möchte, kann natürlich gerne bei Patreon und bei Steady vorbeischauen. Da geht's jetzt in der kommenden Woche dann eben auch ordentlich rund. Da haben wir unter anderem erstmals ein Interview auf Lager. Also der Markus Gronemann hat mit Axel Tischer gesprochen. Das werden wir nächste Woche dort haben. Wir werden No Holds Barred da haben. Wir haben diesmal das Magazin ein bisschen früher, weil der Shaggy nicht anders kann. Deswegen gibt es das Magazin schon am Dienstag nach Raw. Das schließt quasi dann hier ganz hervorragend an diesen Podcast an. Und ja, unterstützt uns da gern, wenn ihr mehr Content haben möchtet und auch mehr auf die Ohren haben möchtet. So, Kai, aber ich würde sagen, dann starten wir einfach durch. Es ist Sonntagnachmittag. Da ist auch bald Zeit für Kaffee und Kuchen eigentlich, wenn man so ehrlich ist, ne?
Oder der Advents. Zeit für Pizza.
Ja, mal gucken. Bei uns gab es gestern schon, anlässlich Crown Jewel, gab es gestern schon Gyros-Teller, richtig schön, ganz zünftig. Naja, auch das gehört dazu. Ja, steigen wir doch gleich ein bei Crown Jewel, nämlich in die Card selbst, weil die Kickoff-Show, die ist vernachlässigbar. Und erstmal, Kai, wie hast du hier Stadion wahrgenommen, das Drumherum wahrgenommen? Wie hat dir Titus O'Neil als Anheizer hier, als Global Ambassador gefallen im quasi Starttrailer, den wir hier gesehen haben?
Ja, soll er machen. War ein Starttrailer. Also ich hatte so das Gefühl, dass sie so ein bisschen auch in dieses WrestleMania-Setup gehen wollten, mit dem wir hypen uns jetzt. Und es ist ja auch gefühlt seit Jahren die WrestleMania Stage mit dem Pyro und diese 4 Pfeiler drumherum. Aber sonst eigentlich alles wie immer, oder?
Ja, hat sich zumindest sehr stark danach angefühlt. War ja zum ersten Mal hier in einem anderen Stadium, ne? War ja im Maso Park. Da gehen, glaube ich, knapp 25.000 Leute rein, recht gut gefüllt. Wir müssen jetzt nicht schon wieder über die Probleme mit Saudi-Arabien sprechen, mit Crown Jewel. Also wir wissen, WWE verdient sich eine goldene Nase an dem ganzen Ding. Die verdienen mit ein paar Events mehr als mit der WrestleMania-Historie quasi komplett. Es ist halt eben, wie es ist. Und dann bekommen wir eben auch im Opener gleich eines der Matches, auf die wir uns beide, glaube ich, am meisten mitgefreut haben. Wir bekommen gleich Bobby Lashley gegen Brock Lesnar. Und ich habe im Matchverlauf, das Match war ja nicht besonders lang, mit knapp 6,5, 7 Minuten, habe ich noch gesagt, Mensch, das ist ja genau diese Art von Match, die ich angedeutet habe in der Preview. So ein bisschen Goldberg gegen Brock-Style, also es geht gleich sofort zur Sache, also Lashley wartet gar nicht, es gibt sofort ein Spear, es geht nach draußen, es gibt mehr Spears und Brock muss quasi aus der Defensive herauskämpfen, kontert immer wieder, landet dann aber auch im Hurtlock mehrfach. Und dann am Ende ist es dann gar nicht mehr so Brock Lesnar Goldberg-mäßig, sondern es ist fast so ein bisschen, ich sag mal, Roddy Piper Bret Hart-mäßig, weil da befindet sich dann Brock Lesnar im Hurtlock und stürzt sich aus der Ringecke ab und rollt Lashley ein Und dann ist das Ding hier, dieser Heavyweight Clash, den ich haben wollte, der ist dann auf einmal durch so einen simplen Einroller vorbei, Kai. Ich war, ehrlich gesagt, so eine Mischung aus erbost und enttäuscht.
Also ich glaube, Einroller ist das, ist die falsche Bezeichnung hier, weil er ganz plump auf Lashley drauf liegt. So. Ja, also grundlegend hatte ich mit diesem Ablauf schon meinen Spaß, weil wir wussten alle, es wird jetzt hier kein Wrestling-Lecker-Business, es wird dieses klassische Finisher-Signature-Move-Gebäsche und das ist auch vollkommen okay. Also da habe ich gar kein Problem mit. Das Komische ist dann hier nur, oder das ist ein Problem, was ich auch im weiteren Verlauf dieser Card habe, das war dieses typische Finish, ja, jetzt steht's 1-1 und es gibt noch ein Match.
Ja.
Und das halt, hast du hier eben gemerkt. Also es war recht 0815 klingt zu negativ, weil dafür, ja, es ist absolut nichts Wildes, aber ich mache noch mit den Spears und den German Suplex und das ist vollkommen okay. Also das erwarte ich, wenn ich die beiden sehe. Das möchte ich auch ein Stück weit sehen. Ne? Ja. Nur, man hat sich dann vielleicht hier insofern mehr Match gewünscht, dass es dann einfach klarer ist und nicht dieses Hinhalteding. Weil, sind wir mal ehrlich, von den 6 Minuten war, glaube ich, auch dann ein ganzes Sechstel, wenn nicht sogar ein Viertel, Hurtlock. Also, das ist ja so ein bisschen das Problem. Wir hatten natürlich auch noch, bevor die Glocke geläutet hat, eine Minute Action. Aber es ist dieses klassische Same Old, weil das wird auch im nächsten Match wieder ähnlich sein, dass die ihre Signature- und Finisher-Moves raushauen bis zum geht nicht mehr. Nur es war sehr hinhaltemäßig, was das Ende angeht.
Ja. Und ich frage mich jetzt, also dass das hier jetzt eine Fortsetzung gibt, da muss man keine Propheten für sein, weil jetzt haben wir 1-1 und irgendwie ist es immer unausgeglichen zwischen den beiden, so in dem Sinne. Und wir brauchen jetzt dieses eine große Match, was wir haben. Ne? Also unausgeglichen im Sinne von, immer ist einer super dominant und der andere gewinnt halt durch widere Umstände. Beim ersten Match war es eben Bobby Lashley durch einen Eingriff von Roman Reigns und jetzt hier war es eben Brock Lesnar durch, ja, wie Meller so schön sagen würde, umpummeln. Ne? Also ja. Das finde ich, trifft es hier auch ganz gut. Ich fand das bis dahin auch echt unterhaltsam, weil das war genau das, was ich sehen wollte. Ich wollte genau diese großen Aktionen sehen, haben wir schon angesprochen. Ich fand nur das Ende dann so, ne? Das fühlt sich eben dann nicht so wertig an. Und ich hoffe, dass wir jetzt dann auf einer anderen Bühne, vielleicht beim Rumble, vielleicht auch erst bei WrestleMania oder wie auch immer, dass wir dann wirklich mal so ein, gebt uns dann doch endlich mal dieses große Match, was wir uns erwarten. Wir gehen hier immer wieder, also man hält uns hier immer die Karotte hin und gerade dann, wenn man so ein bisschen abgebissen hat, dann zieht man sie wieder weg und sagt, nee, übrigens, beim nächsten Mal könnt ihr das versuchen. Und hier hat man es ja auch noch durch die Attacke nach dem Match untermauert, wo dann Lashley auch wirklich nochmal Brock Lesnar angegriffen hat, nochmal einen Hurtlock. Und ich muss ja mal sagen, also Brock Lesnar kann das ja super verkaufen. Also sowohl von der Mimik als auch allein dadurch, dass der immer so schön rot anläuft, oder? Das nimmt man ihm sofort ab, dass er da ohnmächtig wird und dass fast der Kopf platzt.
Ja, ja, und dass er dann so halb am Sterben ist, ne?
Also, genau.
Das mag ich schon ganz gerne. Aber das ist das, was wir immer gesagt haben. Brock Lesnar kann verdammt gut zählen, wenn er Bock hat.
Ja. Nee, und deswegen, das war an sich erstmal ein solider Opener mit einem sehr unterwältigenden Finish, so würde ich es einfach mal sagen. Ja, dann gab's Trailer zur Survivor Series zu Liv Morgan, die gar nicht auf der Card gewesen ist. Meine Freundin hat mitgeschaut und meinte so, Olaf, sag mal, was ist denn jetzt mit der Frau, die wir da gerade gesehen haben und der alleinerziehenden Mutter und alles? Ich so, ja, schade. So. Interessanter wird's dann vielleicht im anschließenden Interview, weil da haben wir Alexa Bliss und Asuka im Interview mit Byron Saxton. Das an sich wäre jetzt nichts Besonderes, die haben auch nichts Besonderes gesagt. Aber Kai, es gab eine wunderschöne Andeutung im Hintergrund. Na, wird da die Alexa wieder zum Bray Wyatt, zu Uncle Howdy oder zu wem auch immer überlaufen?
Ich hoffe einfach nicht. Also, ich habe es gesehen und habe mir nur gedacht, oh nein, das war doch schon mal ganz schlecht. Ich habe auch keine Lust auf diese Psycho-Alexa Bliss. Das hat mich dann beim letzten Mal zu sehr genervt. Hat zu viel kaputt gemacht. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber es scheint so, als würde es vielleicht passieren.
Es sieht sehr, sehr stark danach aus. Ich gehe auch davon aus. Und wer weiß, wir haben immer noch das Stichwort Wyatt Six im Hintergrund. Wer weiß, vielleicht baut man da ja schon so ein bisschen was auf. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich mochte ihre Rolle auf der einen Seite, aber ich glaube, dass man das auch noch viel besser machen kann, als man das damals angestellt hat. Und damit kommen wir dann auch zum nächsten Match auf der Card, weil das ist das Match um die WWE Women's Tag Team Championships. Asuka und Alexa Bliss, die neuen Champions, treffen auf Damage Control die alten Champions, also Io Sky und Dakota Kai. Ja, ich sag mal, es war am Anfang ziemlich holprig. Es gab eine längere Phase, wo Asuka bearbeitet worden ist, gerade das Knie wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das hat sie am Ende aber total vergessen. Dann ist sie wieder eingefallen, dann ist sie wieder vergessen und so weiter und so fort. Und ganz am Ende gab es dann auch noch das Eingreifen von Nikki Cross, die dann hier den Neckbreaker vom dritten Seil gegen Alexa Bliss gezeigt hat. Und dann, ja, konnte Dakota Kai hier pinnen. Und wir haben die heiße Kartoffel, Kai.
Ja, das stimmt. Also, ich weiß nicht, was ich von dem Match halten soll. Also, weil ich fand, Asuka hat ein paar ganz coole Aktionen gezeigt. Das mochte ich irgendwie. Und auch Asuka und Alexa sind ja auch nicht schlecht. Auch eine Dakota Kai und auch eine Io Sky sind nicht schlecht. Nur ich tue mich jetzt so ein bisschen schwer mit dieser gesamten Damen-Tech-Division, ne? Das ist das Problem. Und ich finde auch jetzt hier, wie der Titel dann gehandhabt wird, zeigt auch wieder das Problem dieser Damen-Tech-Division. Dass vieles recht egal ist. Natürlich, man kann es jetzt nutzen, um auch natürlich Nikki Cross wieder so ein bisschen reinzubringen, nachdem ihr Nikki ASH-Ding ja schon dann auch eher gescheitert ist. Ist auch alles vollkommen okay. Aber brauchst du dafür jetzt innerhalb von 6 Tagen 2 Titelwechsel? 5 Tagen 2 Titelwechsel? Nee. Meiner Meinung nach nicht.
Ich glaube, das hat man hier vor allem deswegen gemacht, damit wir davor sitzen und uns fragen, na, kriegt Damage Control alle Titel? Kriegt man die? Und deswegen hat man ja noch ein bisschen Spannung erzeugen wollen, quasi über den Event verteilt. Das ist so meine Theorie, die wir hier haben. Ansonsten, das Match an sich war okay. Ich fand es jetzt nicht wunder wie geil, weil ich fand das gerade am Anfang war da auch ein bisschen Sand im Getriebe. Da hat ein paar Mal was mit dem Timing nicht so recht hingehauen, wo dieser berüchtigte Moment nicht so richtig funktioniert hat.
Die berühmte Sekunde.
Ja, dieser, ne, wo du dich mal fragst, jetzt, wenn das jetzt passt, dann passt das. Aber naja, ansonsten, wir haben noch einen, am Ende wurde es dann besser, muss ich sagen. Also am Ende hat es mich dann auch gehabt, da war es dann unterhaltsam. Alexa Bliss auch mit schönen Aktionen, wir haben Tornado DDT gesehen, wir haben einen Tower of Doom gesehen. Auch dann natürlich der Eingriff dann am Ende, gerade von Io Sky, den dann Alexa Bliss abgelenkt hat. Alexa Bliss, die Twisted Bliss auf die Knie springt, was gar nicht mal so eine große Rolle gespielt hat. Ich fand gegen Ende, wo das dann offener geworden ist, hat es mir ganz gut gefallen. Davor, diese Isolationsphase mit Asuka, kann man machen, aber war halt eher so Standard. Und ich glaube auch, dass die alle 4 Beteiligten, dass sie zu noch mehr in der Lage sind, als das, was sie hier gezeigt haben. Weil die sind eigentlich besser als das. Und das war eher Standard. Und das werden wir, glaube ich, heute auch noch sehr oft sagen. Und das Eingreifen von Nikki Cross, ich kann mir das mental nicht so recht erklären. Auf wessen Seite steht sie? Ist sie einfach auf ihrer eigenen Seite, Kai, oder was ist das?
Ja, oder hat sie einfach was gegen Alexa Bliss und Asuka? Oder will es einfach nur zeigen, jetzt ist wieder meine Zeit, ich bin wieder da? Ich kann es nicht genau sagen. Ja. Ich freue mich aber prinzipiell erstmal für sie, dass sie wieder irgendwas machen kann.
Ja, also ich finde auch, das Gimmick, was sie jetzt hat, passt, glaube ich, auch eher zu ihr als das Nikki ASH-Gimmick. Da haben wir aber auch schon damals gesagt, das kann nichts sein, was du jetzt für den Rest deiner Karriere machst. Und das ist für ein halbes Jahr, für ein Jahr maximal, dann reicht's auch. Und dann hat sich das totgelaufen. Das haben wir auch bei Nikki ASH gesehen. Für den Titelwechsel war das gut, war das ein Crowdpleaser, das hat funktioniert. Aber auf lange Sicht natürlich dann auch mit dem Heel-Turn, den wir gehabt haben. Lassen wir mal ganz beiseite. Und hier das Match, ja, war okay, war da. Aber jetzt auch nicht überragend und der Titelwechsel am Ende, wie gesagt, meiner Meinung nach zum Spannungsaufbau, ob jetzt Damage Control hier wirklich alle Titel holen würden. Ja, machen wir weiter, weil da sind wir auch schon hier bei weiteren Verlauf, weil es wird ja sehr viel gehypt, was das große Main Event angeht zwischen Logan Paul und Roman Reigns und dann kam hier eben auch Logan Paul mit der Limo an, mit dem Auto an und Jake Paul war dabei und dann auch ein paar Kumpels waren dabei. Ja, es ist der Lucky Punch, der wird hier sehr stark forciert. Und danach geht's weiter mit dem Cage-Match zwischen Karrion Kross und Drew McIntyre. Und wir haben noch so ein bisschen spekuliert darüber, wie wird dieses Cage-Match sein, ne, wie wird's ausgehen, auch das war ja ein Teil der Tipprunde, wo du leider vor mir bist und ich leider einen Punkt weniger gemacht habe als du.
Ich bin einfach der Beste.
Wo wir übrigens 11 Tagessieger haben.
Ja, das ist, ich habe schon gesagt, das ärgert mich ein bisschen. Ich habe die Matchzeit erst richtig getippt bei Logan Paul gegen Roman, habe es aber nochmal geändert. Und es ist wieder das klassische Hör immer auf dein Bauchgefühl, wenn ich jetzt 2 Punkte mehr, dann wäre ich jetzt, glaube ich, sogar Zweiter und dann würde ich noch größere Töne spucken als ohnehin schon.
Ja, aber es ist, wie es ist. Wir bekommen jetzt erstmal das Steel Cage Match zwischen Karrion Kross und Drew McIntyre. Und ich bin da ehrlich, wir haben ja auch im Vorfeld schon gesagt, ja, das ist ein Match, da sind wir jetzt nicht ganz so scharf drauf, weil wir fanden deren Match bei Extreme Rules nicht so besonders dolle, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und ich bin ehrlich, wenn das jetzt nur ein reines Match gewesen wäre, also ohne einen Käfig drumherum, hätte ich gesagt, das war auf jeden Fall besser als bei Extreme Rules. Ich fand, das war ein bisschen flotter, da waren mehr große Aktionen drin, nicht unbedingt die große Match-Story, aber das hat für mich so an sich gepasst. Aber bei einem Steel Cage-Match, was ja normalerweise nominell so eine Fehde abschließen sollte, da erwarte ich mir halt ein bisschen mehr. Da erwarte ich mir, dass da auch mal hochgeklettert wird, da erwarte ich mir ein bisschen Härte, da erwarte ich mir wirklich so ein bisschen Leiden auch. All das hat mir hier gefehlt. Und ich habe da nur gedacht, Mensch, also wenn mal so Steel Cage Match hier nach Deutschland auf Tour gehen sollte, dann fühlt sich das so an wie das hier. Das hat sich so null und nichtig für ein Käfig-Match angefühlt. Das fand ich schon fast, weiß ich nicht, sehr beunruhigend, sagen wir es mal so.
Ja, das, also du sagst es ja ganz witzig, wenn so ein Steel Cage Match eine Fehde beenden soll, oder falls ein Steel Cage Match eine Fehde beenden soll, das hast du hier ja auch nicht gehabt, ne? Also man hat dann ja auch ganz klar gemerkt, es geht nochmal weiter, auch wie wir schon in der Preview uns ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Das Match ist dazu da, dass Scarlett sich raushält. Mann, was ein Wunder. Scarlett hält sich nicht raus, oder? Leute. Ich habe natürlich auch den Gag gemacht, es wird eh gepinnt, weil es wird ja nie per Rausklettern entschieden, aber der dumme Kai hat natürlich nicht gedacht, dass man das perfekt einbauen kann, um zu sagen, wir kämpfen noch 400 Mal gegeneinander, weil der Karrion Kross und die Scarlett natürlich wieder sehr am Betrügen, das Pfefferspray ist im Einsatz. Und als dann der Karrion Kross dann es quasi schafft, aus der Tür zu gehen, hat man gemerkt, ach, der Drew war aber schneller, der ist schon immer Käfig geklettert, also kein Pinfall-Sieg, kein Submission-Sieg, spricht sehr dafür zu sagen, egal von wem, du hast mich nicht clean besiegt, es geht weiter, wir kämpfen nochmal gegeneinander, es steht sowieso 1-1. Also auch hier geht wieder Crown Jewel ganz klar in Richtung Rubber-Match beim nächsten Pay-Per-View. Und ich finde es immer schwierig, an dieses Match nicht voreingenommen ranzugehen, weil es ist kein Wunder, ich finde Karrion Kross stinke langweilig. Und das Komische ist, dass der jetzt in so einer Massephase ist und so aufgedunsen und dick im Gesicht ist, ne, hilft seinem Look auch nicht, finde ich. Aber klar, du musst ja, ne, geht ja nicht anders. Du musst ja erstmal breit werden, um dann wieder abzunehmen. Ist ja auch okay. Trotzdem sieht er so sehr aufgeschwemmt aus aktuell. Ganz komisch. Und dieses ganze Ding hier, das war, wie du sagst, so Standard. Das war ein komplett standardisiertes Steel Cage Match. Gut, ich habe natürlich auch gelesen, dass Drew McIntyre heftigst krank gewesen sein soll.
Ja, zur also Ehrenrettung,
ja. Die Grippe. Aber gut, ich sag mal, Michael Jordan hat auch sein Flu-Game in den Playoffs gehabt, ne, und da trotzdem rasiert. Also Drew McIntyre mal ein bisschen zusammenreißen nächste Mal. Aber sonst ist es, ja, wie du sagst, Hausshow-Match. Ganz ehrlich, also ich wertschätze den Einsatz der beiden, dass sie sich Mühe geben. Und ich mochte auch diesen Superplex-Spot vom Käfig, das war ganz cool. Trotzdem holt mich nie ab.
Ja, also mir ging es, wie gesagt, auch ganz genauso. Ich hatte hier wirklich diesen. Also ich finde, das hat einen besseren Matchfluss gehabt. Also das war ein bisschen flotter als das Match zuletzt zwischen den beiden. Da war auch ein bisschen mehr Energie mit drin, auch dann schon zu Beginn, gerade wenn Drew McIntyre am Ruder gewesen ist. Ich fand es übrigens schön, wie auch, ich glaube, Wade Barrett war es, so ein bisschen betont hat, ja, also Karrion Kross, der ist ja eher so ein langsamer Methodiker, ne? Der überstürzt nichts, ne? Und du musst, darfst dich nicht von seiner Langsamkeit mitziehen lassen, sozusagen, weil dann hast du schon verloren. Ja. Wir sind alle verloren. Auf jeden Fall, ich fand das jetzt nicht katastrophal schlecht vom In-Ring-Geschehen, das muss ich mal ganz klar sagen, ne? Aber es war eben dann für den Cage-Match, hat mir einfach sehr, sehr viel gefehlt. Krankheit hin oder her, da Respekt dafür, dass es durchgezogen hat, weil jeder, der mal krank gewesen ist, Sport gemacht hat, weiß, was das für eine Quälerei ist und dann hier noch so Hochleistungssport. Naja.
Und dass es auch nicht gut ist.
Das ist auch nicht gesund, das kommt auch mit dazu. Und auch hier die Geschichte, ne, dass auch Kross immer wieder versucht hat, mit dem Cross-Jacket was zu reißen, ne, und Drew McIntyre, der sich immer wieder daraus befreit und dann am Ende eben das Wettrennen zwischen den beiden hier, was auch nicht so richtig geil ausgesehen hat, ne, wo man dann ja nicht noch versucht hat zu verkaufen, ja, wenn jetzt Scarlett nicht den Käfig zugemacht hätte, dann hätte vielleicht Karrion Kross mehr Zeit gehabt, sodass Drew McIntyre, ne, nicht zuerst rausgekommen wäre. Das wurde mir aber auch nicht gut präsentiert.
Ich fand, hätte einfach schon drei Stufen früher runter, also drei Kletterstufen früher runterspringen können.
Ja, also deswegen, das hat man mir auch hier nicht gut verkauft und das war halt ein Standard-Cage-Match. Das war jetzt nicht grottenschlecht oder so und auch vom Wrestling her war das in Ordnung, aber es war jetzt nichts, wo ich sage, mein Gott, das kommt in meine Cage-Match Top 10, Top 20 oder Top 50 irgendwie rein, sondern das war halt eben da. Und wie du schon richtig gesagt hast, auch da wieder riecht alles sehr, sehr stark nach Verlängerung natürlich der ganzen Geschichte hier, dass Karrion Kross quasi nur ganz knapp nicht verloren hat. Kann er jetzt erzählen, dann sagt Drew McIntyre, ja gut, dann eben one last time in irgendeinem anderen Match, dann gibt es auch hier wieder ein Last Man Standing oder sonst irgendwas. Und wir werden es dann sehen, wie das weitergeht. Nee, und auch den Einsatz von dem Pfefferspray fand ich hier so doof. Großes Kompliment übrigens an den Ref, finde ich, der draußen das Pfefferspray abbekommen hat, es verkauft hat, als wäre er gerade mit einer Pumpgun umgeschossen worden. Das mochte ich.
Einsatz war da.
Genau, der Wille und der Einsatz war da. Ja, dann geht's nochmal Backstage. Wir sehen zwei große schwarze Autos. Da ist die Bloodline drin, kein Sami Zayn, wie wir schon angesprochen hatten. Und dann Byron Saxon, der hier einen O-Ton haben möchte und wegen einem One Lucky Shot. Und die Bloodline geht einfach nur an ihm vorbei. Paul Heyman macht das, was wir auch gut können, nachäffen. Ne? Das sind wir auch Experten drin.
Das stimmt.
Und am Ende dann eben noch Solo Sikoa, der hier einen bösen Blick zuwirft. Ja. Und dann sind wir auf dem Weg in Richtung Six-Man-Tag-Team-Match. Wir haben den OC, AJ Styles, Luke Gallows, Carl Anderson gegen den Judgment Day. Finn Balor, Damian Priest, Dominic Mysterio begleitet natürlich von Rhea Ripley. Kai, Rhea Ripley hier mit Anspielung auf Beth Phoenix, wie sie gesagt hat. Wie hat dir das Outfit gefallen?
War Beth Phoenix-mäßig. Ich glaube, sie hat das sogar getwittert, Rest in Peace. Ja. Ich auch gedacht, okay, gut. Klare Ansage natürlich. War okay, das Outfit. Die Good Brothers waren auch da. Ich fand es ganz schön, dass ich auch auf Twitter bestätigt wurde mit meiner Meinung, dass die Good Brothers sehr, sehr overrated sind. Also ich stehe damit nicht alleine da. Die Leute sind auf meiner Seite und stimmen mir zu. Und auch hier wieder, es ist, wie ich in der Preview gesagt habe, ich finde, man sieht einen Dominik, man kann den gut hassen. Das Match hatte für mich so anderthalb richtig geile Minuten, als man gemerkt hat, wir geben diese anderthalb Minuten einfach mal AJ und Finn Balor und lassen die mal machen.
Ja.
Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Leider war es sehr cool, sondern kam Damian Priest rein und der Club und dann war wieder alles kaputt. Deswegen können wir keine schönen Sachen haben. Also das war dann ganz cool. Ich würde mir auch gerne mal wünschen, dass man dann sagt, man gibt AJ und Finn nochmal so ein vernünftiges Match auf einer größeren Bühne und sagt jetzt, mach doch mal vernünftig. Das würde mich freuen. Aber sonst hier in dem Ding, es war auch wieder vorhersehbar, oder? Also auch, also ich fand Damian Priest war hier gar nicht so verkehrt. Der hat mir ganz gut gefallen, wie er mal so reingesprungen ist und seine Aktion da durchgebracht hat. Er gerade auch so in Tag-Team-Manövern mit Baylor zusammen. Das mochte ich. Carl Anderson war auch da. Luke Gallows auch.
Das war schon okay. Auch was die gemacht haben. Aber die haben halt eben keine flashy Offense wirklich, ne? Außer dem
Magic
Killer.
Mann, guck dir ein Match von denen an. Das ist immer das Gleiche. Da ist kein Unterschied drin. Denn witzig war, wo es diesen Double-Handed Chokeslam gab von Luke Gallows gegen Dominik, der sehr blöd aussah, weil Dominik ihn so komisch angesprungen ist. Wie so ein Kind, was auf den Arm möchte. Das fand ich ganz, ganz witzig.
Wir hatten noch einen merkwürdigen Moment, wo Gallows aufgeräumt hat und Finn Balor irgendwie so in seine Faust reingelaufen ist und auf der anderen Seite des Rings wieder rausgeflogen ist. Da habe ich mich auch gewundert, was das gewesen ist.
Ich dachte auch erst, er wäre da mit dem Kopf so komisch gegen den Seil geknallt, aber
ich weiß es nicht.
Ich hatte irgendwie auch kurzzeitig Angst. Ja. Aber sonst war es das, was man erwartet hat, oder? Also Rhea Ripley ist der Difference Maker.
Ja.
Und fertig.
Ja, auch hier wieder Prädikat Standard, ne? Da war jetzt nichts wirklich katastrophal schlecht dran, aber es gab eben auch wenig, wo man jetzt sagt, da springe ich aus der Hose für. Ich fand die Schlussphase, wo sie dann wirklich mal quasi die Leinen losgelassen haben und wirklich dann mal alle zusammen und wildes Durcheinander und da gab es die große Mischung aus Superplex und Electric Chair Drop und keine Ahnung was und es ging halt einfach wild durcheinander und das hat mir Spaß gemacht. Also man hat gesehen, auch hier, da ist Potenzial drin, auch wenn du denen einfach mal sagst, hier, macht mal No-Holds-Bart. Das gibt einfach mal Vollgas. So wie bei Headlock auch. Besten Episoden sind immer No-Holds-Bart. Und immer, sind immer spontan. Und hier war es halt eben eine Standardgeschichte. Wir hatten eine längere Isolationsphase von Carl Anderson, dann irgendwann Hot Tag und dann wildes Durcheinander. Vollkommen in Ordnung, ne? Auch die Heels haben ihre Rolle gut gespielt, die waren sneaky, haben immer wieder von hinten attackiert und zum Ende hin, genauso wie wir es ja gesagt haben, ne, dass dann eben Rhea Ripley hier, wie du schon richtig gesagt hast, der Difference Maker ist und dann AJ Styles attackiert, quasi da aufs Apron abwirft. Ja, wieso nicht? Und dass dann Finn Bella den Sieg einfährt. Auch das vollkommen okay. Und wie gesagt, von der Action her war das grundsolide, aber ich habe mir hier tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht. Ich habe eigentlich das, was wir die letzten 4 Minuten oder 3 Minuten gehabt haben, hätte ich mir gerne 10 Minuten angeschaut. Weil, Kai, komm, da war das Match dann gut.
Ja, das stimmt. Also, das, wie gesagt, das hatte ja auch echt gute Phasen, ne? Nur, es war dann über weite Strecken so komisch standardisiert. Und du merkst ja auch, dass da mehr drin steckt. Und natürlich auch bei allen Gags. Ich glaube auch, dass in einem OC gegen Judgment Day Match viel mehr drin steckt als hier, ne? Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen Angst, dass man das in Wargames packt. Weil ich habe sehr viel Angst vor Wargames und die Langweiligkeit, die bei Wargames mitschwingt. Weil wenn ich mir wirklich 20 Minuten angucken muss, wie Carl Anderson Zeitspiel betreibt, renne ich mit dem Kopf gegen eine Wand. Also, aber ja, hier steckt mehr drin. Und auch das, natürlich ist es eine billige Aussage, aber die beiden gegeneinander mit einer Stipulation. Wer was, muss aber auch ganz klar sagen, mich nervt langsam dieses Rare Replay-Ding. Und nicht, oh Mann, Heel-mäßig, oder? Sondern, nee, das geht mir auf den Sack, weil es seit 8 Wochen das Gleiche.
Ja, also, ich musste ein bisschen lachen, wo Michael Cole aufgeschrien hat und so, somebody kick her ass, oder sonst irgendwas gerufen hat. Da muss ich wirklich lachen. Und es muss jetzt auch irgendwann mal, muss jetzt der Punkt kommen, dass da ein Gegengewicht zukommt. Weil immer, wenn, also sie verprügelt die Männer und die Männer immer so, nee, hu, das darf ich nicht, das geht nicht, ne? Dann hoffe ich einfach, dass dann jetzt demnächst Edge und Beth Phoenix dann wieder dabei sind und das war so ein Gegenpol einfach dazu haben, dass wir sie da auch wieder aktiv im Ring sehen, weil ich mag die Rolle, die sie spielt, aber du hast schon vollkommen recht, es ist halt immer dasselbe. Es ist immer dasselbe und dadurch wird es langsam langweilig und dadurch verliert sie dann eben auch wieder an Faszination oder an Reiz einfach. Aber ich finde nach wie vor, dass sie das mit ihrer Mimik und dem Drumherum, das macht sie gut. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall hier gewinnt der Judgment Day dann am Ende per Pinfall von Finn Bella an AJ Styles. Nicht gerade überraschend, wenn man ehrlich ist. Und ja, machen wir weiter. Wir bekommen dann ein weiteres Video von jemandem, der nicht dabei ist, nämlich von Seth Rollins. Und dann sind wir hier auf dem ganz, ganz großen Match unterwegs, lieber Kai. Braun Strowman gegen Omos.
Genau, wir haben Omos gegen Braun Strowman und ganz wichtig, Omos ohne MVP, weil auch er natürlich als, so wie ich es gelesen habe, als Moslem, der da zum Atheisten wurde, da nicht gern gesehen ist. Nicht gern gesehen heißt, das ist da einfach strafbar. In einem wunderbaren Land Saudi-Arabien. Deswegen MVP hier nicht dabei. Und das Match war anders als erwartet. Insofern, dass ich nicht dachte, dass Omos die ganze Zeit das Match alleine dominiert und Strowman mal 1-2 Aktionen durchbringt. Aber es ging mit seinen Minuten eine okaye Länge. Omos natürlich wieder seine limitierte Offense durchgebracht, obwohl der Big Boot schon sehr fies aussah, wo er wirklich, glaube ich, Braun Strowman einfach ins Gesicht getreten hat, dass er die Sachen nämlich abholen. Das mochte ich dann natürlich wiederum. Aber an sich, also wrestlerisch nichts, worüber man reden muss. Aber trotzdem schon eine Attraction, weil ich finde es schon spannend zu sehen, wie klein und unbedeutend ein Braun Strowman, der schon Koloss von Rodders ist, neben Omos aussieht. Ja. Also, das ist schon dann auch eine Hausnummer. Damit haben sie natürlich auch gespielt, wo es dann eben wieder die Sache gab mit, guck mal, wie groß meine Hand ist. Und dann gibt's die Kraftprobe, die dann auch ein Braun natürlich erstmal verliert, komplett unterlegen. Ja, und dann schmeißt Omos den von A nach B, rennt hinterher, zeigt seinen Splash. Das gibt's die ganze Zeit. Ist natürlich auch so ein bisschen hochtrabend, labert unfassbar viel.
Ja, er war in Quatschlaune. Ja.
Also man, halt doch mal das Maul. Also, ist er die ganze Zeit am Quatschen und natürlich ist eine Stimme von Omos ist auch schon eigen, natürlich. Ne? Also, die hat auch schon was, wenn du den hörst, aber wenn er 7 Minuten durchredet wie in so einem Podcast, denkt man ja auch, ja, ist doch mal gut. Catch doch mal lieber. Und hat dann auch diesen Strowman Express ganz cool gekontert, indem er selber in den Reihen rennt, Feuer mit Feuer bekämpft. Ja, und am Ende gab es dann Running Power Slam und Braun Strowman hat gewonnen.
Genau. Wie ich gesagt habe, also Running Power Slam will ich sehen, den habe ich bekommen. Ja, ansonsten, du hast es jetzt zusammengefasst, ne? Also, man hat hier Omis maximal gut aussehen lassen, Braun Strowman am Ende mit seiner Aktion, die er durchgebracht hat, das hat dann eben den Sieg gebracht. Es war halt schon sehr langsam, ne? Also, das war schon sehr zäh und nicht besonders schön anzuschauen, teilweise auch. Also, auf jeden Fall, wie du schon richtig gesagt hast, ne? Also, so als Attraktion finde ich das vollkommen okay. Deswegen ist auch gut, dass das nur 6 Minuten gehabt hat, weil die 6 Minuten haben sich auch wie lange 6 Minuten angefühlt. Und dann am Ende, Braun Strowman gewinnt das Ding. Du hast alles gesagt. Ich muss dazu nicht nochmal was erzählen. Aber auch hier habe ich ein bisschen das Gefühl, dass man sagen kann, ja, das geht nochmal weiter und dass Omos einfach sagt, ich habe dich die ganze Zeit dominiert, ne? Und du, einmal hast du Schwein gehabt und dann habe ich halt nicht aufgepasst, so ungefähr. Und der MVP war ja nicht da. Ne? Wegen dem, wenn der dabei gewesen wäre, der hat mir den richtigen Tipp gegeben. Irgendwie so. Oder? Also für mich riecht das auch wieder nach Fortsetzung.
Ja, ganz klar. Also auch das Ding hier. Und weil ich habe ja, eigentlich habe ich dich dominiert, du hast nur Glück gehabt. Und dann sagt Strowman, ja, aber dann nächste Mal habe ich nicht Glück und mach dich so platt. Und dann sagt Omos, okay. Und dann gewinnt Omos und dann sagen sie, ah, Mist, jetzt steht 1-1, müssen wir nochmal gegeneinander kämpfen. Herr Triple H, was bucken Sie da gerade? Nee, also, aber das ist jetzt mal bei allen Gigs natürlich, das ist das, was wir immer gesagt haben, wenn wir meinen, Crown Jewel ist eine glorifizierte Hausshow. Weil das wirkt hier eben so, ne?
Ja.
Nichts wirkt hier wie irgendwie ein Finale, wie ein Ende, wie ein Abschließen, sondern alles wirkt wie Zeitspiel, außer das Main Event, was halt generell nur Zeitspiel ist, bis man dann wieder einen, Anführungsstrichen, vernünftigen Gegner für Roman hat.
Ja. So ist es. Damit kommen wir, glaube ich, einfach weitermachen. Kommen wir zum nächsten Match. Das ist nämlich das Match um die Undisputed WWE Tag Team Championships. Wir haben die Champions, die Usos auf der einen Seite und die Brawling Brutes auf der anderen Seite. Jay Uso anscheinend mit einer relativ schweren Handverletzung, wie es aussieht. Also anscheinend hat sich das in den letzten Wochen zugezogen. Michael Cole hat von einem Handbruch gesprochen. Ob es jetzt Kayfabe-Verletzung ist, also eine Wrestling-Verletzung sozusagen in dem Sinne, also eine Storyline-Verletzung, oder ob es echt ist, das werden wir noch sehen. Das heißt, dass das jetzt am Montag quasi durchgezogen werden soll. Ich habe ein bisschen so, ich bin ein bisschen am Zweifeln, weil die Hand ja auch quasi Teil des Matches gewesen ist, wo dann ja auch Butch hier die Finger auseinandergerissen hat und solche Sachen. Aber grundsätzlich muss ich erstmal sagen, das war ein schönes Tag-Team-Match, das war ein gut geführtes Tag-Team-Match, wo vor allem auch die Brutes richtig gut ausgesehen haben, wo sie mehrfach mich auch an dem Punkt gehabt haben, wo ich dachte, ja, okay, klappt das? Vielleicht doch ein Titelwechsel hier? Und was ich auch mochte, war, dass man hier die Sache mit Sheamus nochmal mit in das Match integriert hat, ehe es dann am Ende dann doch diesen großen 1D vom zweiten, dritten Seil gegeben hat, den ich auch übrigens ganz cool fand. So insgesamt aber ein schönes Match. Wie hat's dir gefallen?
Ja, also hätte für mich sogar gerne noch ein bisschen länger gehen können.
Ja.
Ich hätte auch gerne die 15 Minuten mitgenommen. Die hatten trotzdem, also die haben die 10 Minuten sehr gut gefüllt. Also auch gerade, was du ansprichst mit diesen Near Falls oder auch mit Gedenken an Papa Sheamus. Also ich denke da gerade an den White Noise von Rich Holland, wo ich wirklich kurz dachte, jetzt ist es das. Weil ja auch, also es war ja auch dieses klassische Bild einer finishing Sequenz in einem Tech-Match. Weil Pete Dunne bzw. Butch hat dann ja auch den anderen Uso festgehalten und dachte, das ist es jetzt. Und dann gab es dann aber eben diesen Kickout. Also das war sehr stark, das mochte ich. Aber auch so die Splashes von den Usos und wo dann noch unterbrochen wurde von Rich Holland, glaube ich, das Cover gegen Butch. Also die 10 Minuten haben sie hier wirklich genutzt und das auch komplett. Die Schläge natürlich, diese 10 Beats of the Bell irgendwas, ich verstehe nie genau, was sie sagen.
Bowery, irgendwie sowas, keine Ahnung.
Ich verstehe immer Bellrim.
Okay.
Also, man weiß aber, es
whatever.
Nicht. Die 10 Schläge von Sheamus.
Genau.
Die es dann gab. So, also alles solche Sachen. Das hat Spaß gemacht. Ich bin wirklich überrascht, wie gut auch ein Rich Holland hier seine Rolle gefunden hat. Das hätte ich nie im Leben gedacht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich finde, es funktioniert. Ich mag die Brawling Brutes als Team. Ich hätte mir ehrlich gesagt sogar, oder ich würde mir sogar wünschen, dass sie innerhalb der nächsten Monate die Belts bekommen. Weil das wäre ganz toll und dass man nicht den Weg geht und sagt, ja, die sind zwar gut, aber wir geben die Belts Logan und Jake Paul, weil cool, oder?
Das wird ja noch ein bisschen dauern, bis Logan Paul, glaube ich, wieder aktiv in den Ring steigen kann.
Das stimmt natürlich. Da hat er dann selber für gesorgt. Also mit Pech nicht. Ne? Also das kein böses Blut in Richtung Logan Paul, weil der ist nämlich ein super Typ, wie wir alle wissen. Und sein Bruder noch viel besser. Egal, anderes Thema, das kommt später.
Genau.
Zurück zu dem Match hier. Auch was du gesagt hast, diese Finishing-Sequenz mit dem Super D1D, das mochte ich auch, das sah ganz cool aus. Das wirkte auch wie ein vernünftiges Finish, wo du sagst, okay, ich kann jetzt verstehen, dass jetzt vorbei ist. Das war ganz sinnig, also.
Und, Entschuldigung, wenn ich jetzt Wort falle, ich finde das auch wichtig, dass man hier so ein super Ding ausgepackt hat, weil das auch nochmal Butch und Rich Holland nochmal auf eine höhere Stufe stellt.
Weißt du, dieses, wir müssen was Krasseres machen als sonst, damit wir die jetzt besiegen können.
Genau das, weil davor gab es ja schon die Superkicks und keine Ahnung was. Und wie gesagt, ich fand, das war von vorne bis hinten ein richtig gutes Tag-Match. Mich hat das echt gut unterhalten. Das war jetzt keine Ringpsychologie sondergleichen, aber es waren einfach zwei Teams, die gut miteinander gearbeitet haben, die schnell miteinander gearbeitet haben, wo jeder gut ausgesehen hat. Und auch, wie du schon richtig gesagt hast, Rich Holland und Butch, die funktionieren gut zusammen. Ne? Du hast den kleinen, verrückten, spektakulären Butch, der dann auch mal einen Moonsault springt oder halt eben Finger auseinanderreißt. Und dann hast du halt eben den großen Bull mit Rich Holland, der dann da aufräumt und auch einfach mal beide durch die Gegend wirft. Das ist doch cool. Also ich finde das gut, in welche Richtung diese Gruppierung jetzt einfach gegangen ist. Und das Match, absolut sehenswert. Und genauso wie du schon gesagt hast, ich hätte da auch gerne noch mal 2, 3, 4, 5 Minuten mehr von gesehen. Allein, dass du noch mal so eine Runde gehabt hast. Ne? Weil hat doch funktioniert. Gerne noch mal, gerne länger.
Ja, ganz genau. Und mein Problem ist natürlich, dass es hier ein bisschen blöd war, weil jetzt am Horizont schon quasi die Paarung feststand mit Usos gegen New Day um den Rekord. Das war ein bisschen blöd.
Das ist richtig. Ja, aber ansonsten durchaus ein sehr schönes Tag-Match, was wir hier gesehen haben. Ohnehin, wie ich finde, die Card relativ clever aufgebaut, ne? Weil man hat sich dann wirklich so die größeren Matches und da, wo man sich auch mehr von versprochen hat, hat man sich dann wirklich so für das letzte Drittel quasi aufgehoben, wo es dann wirklich so eine schöne Steigerung der Intensität gegeben hat, weil im nächsten Match haben wir dann das Last Woman Standing Match um die Raw Women's Title gehabt und da trafen ja Bianca Belair und Bayley aufeinander. Und auch hier muss ich sagen, ich mochte das. Und ich fand es auch wirklich deutlich besser als das Leitermatch, obwohl am Anfang natürlich sehr, sehr viel mit diesem Count gespielt worden ist, oder Kai? Also da war es ja schon ein Bodyslam und dann so, zähl, los!
Ja.
Also das war schon ein bisschen viel.
Das war das, was ich auch ein bisschen befürchtet habe, ne?
Ja.
Das war ein bisschen nervig.
Aber ansonsten muss ich sagen, also hier auch da die Fronten ja klar verteilt, ne, gerade am Anfang auch, wo dann Bayley eine krassere Waffe nach der nächsten rausgeholt hat und Bianca immer wieder gekontert hat, und dann am Ende, wo das Ding einfach ja komplett aus den Fugen gelaufen ist mit dem Golfkart und dem Brawl auf der Rampe und wie ich finde einem relativ kreativen Finish mit wo es erst den KOD von Bianca Belair gegeben hat und dann wurde Bayley einfach mal in die Leiter gestopft und unter den Turnbuckle geschoben, sodass sie da nicht mehr rauskam. Riecht natürlich auch nach einem Rematch natürlich, ne, weil sie wäre ja rausgekommen, wäre sie nicht mit dem Bein da drin stecken geblieben, aber insgesamt hatte ich hier sehr viel Spaß mit und die 20 Minuten haben sich für mich nicht unbedingt wie 20 Minuten angefühlt. Wie war es bei dir?
Ich fand es manchmal ein bisschen unrund. Das war so ein bisschen mein Problem bei manchen Spots und auch ein bisschen wie das Abarbeiten. Dieses, ja, wir sind auf der Rampe. Ah, ich hol kurz den Koffer, okay. Ah, ich hol kurz das Auto, ah, okay. Also, wo ich so dachte, wo holt sie das denn alles her? Also, das war ja wirklich nur so, jetzt das.
Ja.
Das fand ich ein bisschen blöd.
Ich hätte mir auch gewünscht, dass man den Golfwagen übrigens etwas kreativer einsetzt, als man es gemacht hat, als dass man das dann nur so zum durch die Gegend fahren benutzt und dann eben so für diesen Wurf, der nicht funktioniert hat.
Ja, das war ein bisschen nervig, obwohl es trotzdem eigentlich ein krasser Spot ist. Chris hat mir auch geschrieben, dass es ihn sehr an Austin Powers erinnert hat, wo dann da Bayley oben auf dem Golfkart war. Das war schon witzig. Und trotzdem auch, also, da kann ja schon auch viel passieren, ne?
Hast du nicht, als Bayley da auf Bianca losgefahren, hast du nicht als Sammy Guevara gedacht? Ich habe gedacht, jetzt wird jemand überfahren.
Ja, übrigens, der Spot war so schlecht, ne? Also, wie langsam, ne? Mann, wie langsam kann denn jemand aus dem Weg springen? Das sah so blöd aus. Das war übrigens das, was ich meinte.
Ja.
Manche Sachen waren vom Timing wirklich katastrophal. Nicht schlecht, sondern wirklich katastrophal, dass es dumm aussieht schon. Das fand ich ein bisschen blöd. Ansonsten mochte ich diese Kreativität. Nicht alles, also wenn manches mich auch dumm witzig abholt, dann bin ich auch schon zufrieden. Gerade diese Sache mit den Leitern, wo dann, also nicht mit den Leitern, mit diesen Stahlstufen, wo dann
oh ja.
Bianca dahinter war, so, wo sie dann dieses How den Lukas gespielt haben.
Whack-a-Mole, ja.
Genau.
Whack-a-Mole, ja.
Wo dann auch dann die Leiter noch so komisch drauf waren, als wird dann Bel Air nicht rauskommen, als so kann ich einfach die Leiter zur Seite schieben. Und das sah schon ein bisschen dumm aus, aber ich fand es witzig. Da habe ich gedacht, ach komm, hat doch was. Und auch diesen Finalspot mit der Leiter, das hatte auch was, hat mich jetzt auch so noch nicht gesehen. Es gab ja schon viele verschiedene Varianten, jemanden irgendwie unten zu halten, obwohl er noch gar nicht K.O. war, wie Cena klebt die Füße von Batista zusammen und sowas alles. Das mag ich, dass man dann auch auf neue Ideen kommt. Von daher hat was. Bel Air ist weiter Champion. Brauche ich persönlich nicht. anscheinend ziehen sie die Paarung noch weiter. Finde ich sogar okay, wenn ich ehrlich bin. Und was ich ganz interessant fand, was auch jemand der Discord geschrieben hat, dass er diese Candlesticks als Waffe richtig blöd findet. Und da haben aber auch die ganzen Leute dann direkt widersprochen, was ich ganz gut fand, weil es gibt genug Bilder und auch Berichte von Mella, die zeigen und sagen, wie asozial diese Dinger zwiebeln. Das ist nicht so ein bisschen, oh, hier, ich hau mal ein bisschen zu, sondern das ist schon auch mit Striemen auf dem Rücken bis zum geht nicht mehr. Und das ist schon ordentlich, was da zwiebelt. Also das ist nicht nur Effekthascherei mit der Waffe, sondern das tut schon verdammt weh, das muss man nochmal ganz klar sagen.
Ja, es gibt bedeutend angenehmere Gegenstände, die man im Wrestling abbekommt als Candlesticks. Das muss man hier wirklich sagen. Nee, aber ansonsten, ich mochte auch die Härte, die im Match gewesen ist. Also da waren ja auch einige Aktionen dabei, die ordentlich geknallt haben. Also wir haben den Spinebuster zum Beispiel auf die Treppen gesehen. Wir haben auch diesen, ja, fehlgeschlagenen 450 auf die Stühle gesehen. Auch der Sturz von Bailey auf den nicht brechenden Tisch. Da haben wir auch das, ui. Ne, meistens ist es ja wirklich so, dass wenn es nicht bricht, ist es schmerzhafter, als wenn es bricht. Und dass dann Bailey auch noch mal per Powerbomb noch mal durch den Tisch geht. Ja, wieso auch nicht? Haben sie ganz gut improvisiert. Nee, ich fand, das war ein gutes Match. Ich hatte da Spaß dran. Ich habe mich unterhalten gefühlt. War nicht alles rund. Bin ich vollkommen bei dir. Auch in der Anfangsphase war so ein paar Sachen dabei, wo ich gesagt habe, ne? Und die Sache mit dem, ich überfahre dich mit dem Golfwagen, habe ich auch nicht verstanden, weil die ist ja wirklich damit, also Schrittgeschwindigkeit angefangen gekommen, mehr oder weniger. Jo, auf jeden Fall, Bianca Belair behält ihren Titel, wie du schon richtig gesagt hast, da wird es wahrscheinlich auch weitergehen. Vielleicht wollte man auch sie den Titel nicht hier auf großer Bühne verlieren lassen, vielleicht gibt's das dann im Nachgang noch. Es ist, wie es ist, und damit kommen wir zum nächsten Bray Wyatt-Segment, lieber Kai. Und da bist du ja mittlerweile Spezialist für. Ich meine, ich habe das Gefühl, wir reden seit 3 Wochen lang nur noch über Bray Wyatt. Wie hast du hier seine Aussagen gesehen? Also er hat ja wieder über sich gesprochen, er hat sogar We Love You Chance bekommen und es ging dann auch darum, dass er ja das Ende seiner Geschichte neu schreiben wollte, ehe er dann von Uncle Howdy unterbrochen worden ist.
Ach, Bray Wyatt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich mag den. Ich finde, er ist ein guter Typ. Die Promo war aber doch sehr ähnlich zu dem, was wir in den letzten Wochen auch schon gesehen haben mit Uncle Howdy, oder? Also die Crowd war hier eine Mischung aus lustig, man sagt so, ja, keiner liebt mich, und die Fans stellen dann, ja, we love you, fand ich witzig. bei manchen Sachen haben sie auch halt nichts wirken lassen, ne?
Ja.
Also wir verstehen gar nichts, wir chatten einfach, okay, los. Also wir sprechen häufig darüber, dass eine Crowd auch manchmal eine Rolle zu spielen hat. Das haben sie hier nicht so ganz verstanden. Und letztendlich war ja so ein bisschen so die Kernessenz, um die es hier ging, war ja so ein bisschen die Fiend-Persona, ne? Weil ja Bray Wyatt dann immer diese Maske aufgezogen hatte und dann hatte eben diese unnatürlichen Kräfte und das fühlt sich ja auch gut an, aber so dieses gewisse Verlangen nach dieser Kraft, da wird man davon abhängig und das möchte er ja nicht mehr und dann sagt Uncle Howdy, zieh sie doch mal an. Nimm doch noch mal die Maske. War doch schon gut. Jetzt. Und dann nimmst du die einfach gar nicht mehr ab. Dann bleibst du auf ewig der Fiend. Zumindest war das, was ich daraus verstanden habe. Oder wie geht's dir da?
Ja, es ging um diese Versuchung natürlich, dass man diese Macht noch mal haben möchte, die ihm diese andere Persona gegeben hat. Und dass er quasi in der Persönlichkeit, die er jetzt steckt, in seinem wahren Ich eigentlich schwach ist, natürlich. Ne? Ja, war da. Aber auch da es wird langsam Zeit, ist ja auch so ein bisschen Aufbau gewesen. Ne? Bei SmackDown ging es ja auch darum, dass da hat er sich ja noch zurückgehalten, als er da von diesem Crew-Member unterbrochen worden ist. Und jetzt hier kommt quasi dieses, ja, willst du nicht manchmal böse sein, so wie am Freitag, ne? Hättest du dem nicht lieber ein paar reingehauen? Hättest du nicht gern diese Macht wieder, die du vorher gehabt hast? Nicht, dass er dem jetzt keinen hätte reinhauen können, aber da wollte er es ja einfach nicht. Aber darum geht's gerade, ne? Es geht um dieses in Versuchung bringen und trotzdem darf da durchaus jetzt mal was passieren und da auch mal eine kleine Auflösung rauskommen. Und mal gucken, wen wir da noch sehen. Also wir auch in dem Trailer war da auch eine Frau zu sehen. Wer weiß, ob das eine von den Wild Six ist oder ob das eine sehr krass geschminkte Alexa Bliss gewesen ist. Wir werden sehen. Ansonsten jetzt aber der große Story-Fortschritt auch jetzt nicht da, oder?
Nee, nicht wirklich, oder? Also hat uns nicht schlauer gemacht.
Kein Stück. Außer, dass Uncle Howdy so ein bisschen, ja, wie gesagt, so dieser Verführer ist, der das Böse versucht, in Bray Wyatt rauszukitzeln. Ich glaube, so kann man es ganz gut sagen. Ja, und jetzt sind wir dann beim Main Event angekommen, lieber Kai. Wir haben das Match um die Undisputed WWE Universal Championship vor uns. Roman Reigns, begleitet von Paul Heyman, trifft auf Logan Paul. Jake Paul noch backstage erstmal. Ich habe ja gedacht, er kommt mit seinem Bruder hier zum Ring. Die Fronten waren hier klar verteilt eigentlich, Kai, oder?
Waren sie das?
Waren sie das?
Weiß ich nicht. Also, ich muss auch sagen, dass ich nicht immer unterscheiden konnte zwischen Logan oder Roman Chance. Aufgrund des ähnlichen Klangs.
Ich meinte auch mit den Fronten eher hier so im Sinne von, eigentlich ist ja Roman hier als klarer Favorit in die ganze Geschichte reingegangen und Logan ja hier als Underdog in die ganze Story. Und das hat man ja gerade am Anfang sehr stark genutzt. Ja. Ne? Man hat es ja wirklich benutzt, dass quasi Roman eigentlich überlegen sein müsste, dass Logan aber auch die entsprechenden Aktionen hat, um das zu kontern, ne? Wo er dann einfach mal Roman ausgehoben hat, hier mal ein Fireman's Carry oder da mal einen Wurf oder sonst irgendwas. Und bis dann Roman einfach mal die Schnauze voll gehabt, einen aufs Maul gehauen hat und Logan dann eben auch ja die ja auch seine Spezialwaffe hier immer wieder ausgepackt hat. Also wir haben eine lange Zeit gehabt, wo Roman wirklich sehr dominant gewesen ist und Logan Paul eher so die Comeback-Moves gehabt hat. Aber was man halt eben sagen muss, wenn Logan Paul so streitbar und problematisch diese Persönlichkeit absolut ist, genauso wie sein Bruder, der noch problematischer ist, ganz genau. Aber also im Ring ist ja schon jemand, der wirklich dafür, dass er gerade mal dreimal im Ring gestanden hat, extrem gut abliefert, auch was die Ausführung angeht. Der hat so einen, zum Beispiel bei diesem Gut-Wrench Suplex, den wir gesehen haben, der hat einen krassen Snap da drin. Also der wirft den ja wirklich mit einer Leichtigkeit durch die Luft, genauso auch wie diese Athletik, die er dann auch mitbringt. Und wenn wir uns dann noch vor Augen führen, dass der arme Kerl sich auch noch irgendwann im Match, ich muss auch sagen, ich habe es nicht genau gesehen, wo das passiert ist, auch noch das Knie zerschossen hat und sich jetzt einen Kreuzbandriss und Meniskusriss zugezogen hat und dieses Ding trotzdem durchgezogen hat mit allen spektakulären Aktionen, Frog Splash, Dive nach draußen und keine Ahnung was. Also von der Leistung, nicht unbedingt von der Persönlichkeit, aber von der Leistung von Logan Paul muss man hier halt absolut den Hut ziehen, oder?
Ich frage mich da übrigens, wie er das gemacht hat. Also, weil ich kenne das immer nur von Kollegen. Also, ich sag mal, Kreuzband ist ja so eine klassische Kreisliga-Verletzung auch, ne? Die halt sagen, wenn dir das Kreuzband reißt, du traust dich nicht mal aufzutreten. Also, weiß ich nicht, ob man da einfach sagt, so, yo, hier hast du nochmal ein paar Painkillers für unterwegs, falls du sie brauchst. Weil Kreuzband ist halt schon eine verdammt heftige Verletzung. Ich glaube, hast du das nicht auch schon mal?
Ich hatte das auch schon mal. Ich habe es auch im Discord geschrieben. Ich muss sagen, bei mir war es so, als ich mir das Kreuzband gerissen habe, hatte ich einen kurzen stechenden Schmerz. Der hielt so für eine Minute oder so und danach war ich wieder schmerzfrei und konnte laufen.
Echt?
Ja.
Krass.
Deswegen, ist sehr, sehr unterschiedlich, wie da die Verletzungssymptome ausfallen. Ne? Also ich bin ja auch wirklich da quasi in die Notaufnahme dann irgendwie 2 Tage später gegangen, weil ich dachte, ich lasse es mir lieber mal nachprüfen und ich wollte dem Arzt nicht glauben, dass ich Kreuzbandriss hatte, weil es sich nicht so angefühlt hat.
Okay, dann ist das schon wirklich auch bei Leuten unterschiedlich, ne? Also nichtsdestotrotz schwelt das natürlich nicht die Leistung,
überhaupt nicht.
Das durchzuwirken,
also,
ne?
Also vor allem, was halt das Problem ja, wenn das Kreuzband nicht heil ist, das Knie wird halt weich. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das ist eigentlich okay, aber es hat nicht diese Stabilität. Und natürlich bringen die Jungs eine andere Muskulatur mit, die das ein bisschen kompensieren kann. Aber es ist halt fernab von dem, was also zu was das Knie eigentlich zu leisten imstande ist. Ne? Und das ist die große Gefahr ja auch, wenn du einen Kreuzbandriss hast, dass du dann vielleicht sogar weitermachst, so ähnlich wie das jetzt Logan Paul hier gemacht hat, und dass du dadurch dann, dass du nicht diese Stabilität im Knie hast, dir noch eine ganz andere, schlimmere Verletzung noch mit dazu zuziehst. Ja, ja. Also deswegen
in diesem
da,
Fall,
also,
das hat er doch drei mitgenommen vielleicht. aber auch so wieder, es ist natürlich so, also weil, also ich finde immer diesen Vergleich ein bisschen hart, wenn man gesagt so, ja, Dominic Mysterio, der ist schon so lange dabei und der kann irgendwie nichts und Logan Paul macht hier sein Match und ist gut. Ich finde es immer noch einen Unterschied, ob du sagst, ich lerne jetzt X Moves auswendig oder ich verstehe, wie ich selber ein Match worken kann. Ne? Also ich finde, das ist trotzdem immer ein Unterschied. Man muss hier aber auch sagen, alles, was er macht, sieht verdammt gut aus. Sieht sinnig aus, der bumpt stark, der bringt dieses Charisma mit, dass er auch mit der Crowd worken kann. Auch wenn die Crowd auch da nicht so viel Bock hat manchmal einfach. Aber was man, glaube ich, nicht ihm vorwerfen kann, sondern eher der Crowd. Diese ganzen Sachen, dann die Moves, die er selber macht, sehen heftig aus. Und dann hat der Typ noch, wenn du siehst, was der für Moves nimmt und springt, auch anscheinend auch Eier aus Stahl. Also das ist schon sehr interessant. Natürlich dachte ich auch so, das ist eine Sache, die geht durchs Internet. Und zwar, als dann Logan Paul einfach die Buckshot Lariat gezeigt hat. Also das fand ich schon sehr, sehr witzig. Und das ist ja auch eine Sache, die wir so gemerkt haben. So in seinen Matches, die er macht, man sieht immer, welche Moves er sich drauf geschafft hat. Ne? Hier war es dann eben die Buckshot Lariat. Dann war es natürlich noch der Superman Punch, den er sich drauf geschafft hat. Und die Switch in Music, weil wir auch gesehen haben, er wurde natürlich auch von Shawn Michaels mit trainiert.
Ja, er hat ja sogar quasi die Offense von Shawn Michaels übernommen, weil der erste Superman Punch, den er gezeigt hat, war er dieser Diving Forearm. Dieser
Flying Forearm, genau, und dann dieser Kip-Up und dann.
Ja, genau.
Ja, das war dann schon ganz, ganz, ganz cool. Das mochte ich auch. Und das hat natürlich auch einen gewissen Charme. Dann auch, was natürlich nicht fehlen darf, weil gegen Miz hat das schon gezeigt, du musst es natürlich nochmal zeigen. Legt Roman aufs Kommentatorenpult, springt dann da auch wieder ein Frog Splash durch, sogar mit sich selbst relativ gut filmen, aber ich habe das Video gesehen. Das sah schon auch gut aus, wirklich. Das mochte ich dann natürlich. Dann diesen anderen Frog Splash, den er im Ring gezeigt hat, der, also wo er wirklich die Beine komplett auseinander gemacht hat, sondern nicht sich zusammenziehen, sondern die Arme so zwischen die Beine und die Beine auseinanderstrecken dabei.
Wie das Lowdown quasi, aus. Wie D'Lo Brown das früher gemacht hat, ja. Also, wir dürfen auch nicht vergessen, es gab noch den großen den Eingriff hier, haben wir am Ende natürlich noch gehabt, ne? Wo dann erst die Usos hier die Kollegen von Logan Paul verdroschen haben, wo dann auch noch Jake Paul mit rausgekommen ist, dann die Usos verhauen hat. War das nicht ein bisschen too much? Also nee. waren die Pauls hier ein bisschen zu dominant?
Ja, war doch genau das, was man erwartet hat, oder? Also letztendlich, die haben halt diese zwei Hampelmänner von dem kaputt gehauen. Dann kann eben Jake Paul rauskommen, der natürlich der heftigste Boxer der Welt ist. Der anscheinend auch, ne, ist alles kontrovers. Die einen sagen so, die anderen sagen so, mir ist es scheißegal. Kommt dann eben raus, knockt die Usos aus, dann kommt Solo Sikoa raus, der auch ein gutes Standing bekommt in der Bloodline.
Ja.
Also muss man sagen, auch wo er als so endgegnermäßig rausgekommen ist. Ich habe auch dann einen Tweet gelesen, wo dann stand, Solo Sikoa ist aktuell das, was Samoa Joe immer sein sollte. So, weil er gerade natürlich auch mit diesem Handtuch über dem Kopf war, dann die Analogie recht klar. Aber das mochte ich, dann haben sie die ein bisschen auseinandergehalten. Logan Paul springt natürlich nochmal einen heftigen Dive nach draußen, weil, hey, warum nicht? Das ist, und am Ende war es dann das, was man erwartet hat, oder? Es gab sehr viel hin und her, Ablenkung, Superman Punch, Spear, 1, 2, 3.
Ja. Erstmal muss ich sagen, auch Roman hat natürlich hier Logan Paul sehr, sehr gut aussehen lassen. Auch gerade diese Story mit dem One Lucky Punch, mit den Schlägen. Also wie er sowohl die Körpertreffer verkauft hat, als auch dann das erste Mal, wo es dann wirklich Schläge ins Gesicht gegeben hat, mit der Stahlhand. Ne? Also man hat ja leider nicht meinen Lex Luger-Plan komplett umgesetzt. Ich war ein bisschen enttäuscht, hab ein bisschen geweint. Ich habe auch wütende Mails an Triple H geschrieben, die ganze Zeit über während dieses Matches, warum sie das nicht gemacht haben. Aber nein, zum Ende hin war das okay. Also ich finde, Roman hat das gut gemacht. Dann auch fand ich es gut, dass das dann auch eine mehr oder weniger cleanes Finish gegeben ist, dass man eben jetzt Logan Paul nicht noch den Kickout zum Beispiel nach dem Spear gegeben hat oder sonst irgendwas, sondern man hat da gesagt, gut, ein Spear, ein Superman-Punch reicht. Aber das Match war gut, das Match war super unterhaltsam, du hattest viel Wiedererkennungswert dabei, du hattest gutes Storytelling dabei. Klar, wäre Logan Paul ein geborenes Babyface, würde das vielleicht hier noch besser funktionieren, glaube ich, weil viele Leute im Publikum mochten den ja einfach nicht. Und ich glaube, das hätte noch besser funktioniert und hätte auch für mich besser funktioniert, wenn ich den Typ wirklich mögen würde, um es mal so auszudrücken. Aber ich kann da nichts zum Match an sich, kann ich halt nicht viel Negatives sagen. Das war ein echt gutes Match. Ich fand das am Ende ein bisschen zu viel. Also mit den Kumpels, die da verhauen worden sind und dann nochmal Jake Paul. Jake Paul hätte ich nicht gebraucht. Also bin ich ehrlich, brauche ich nicht. Der kann gerne woanders bleiben, aber der muss nicht da auch noch rumspringen. Aber du hast mir ja auch gleich geschrieben, so ja, demnächst Tag-Team-Match oder bei WrestleMania oder sonst irgendwas gegen die Usos. Also wenn Logan Paul bis dahin wieder fit ist, WWE wäre doof, wenn sie da nicht was versuchen würden, ne? Also, oder?
Ja, ich glaube es halt auch, dass sie das Ding mitnehmen, dass er da nochmal eingesetzt wird. Ich weiß nicht, wie er dann dabei, also wie dann ein Jake Paul dahinter stehen würde, ne? Also, keine Ahnung, wird man sehen, wie viel Mühe er sich dabei geben würde, dann ob er sagt, ich mache dann doch lieber mein Boxen. Aber man merkt ja, die beiden sind halt Draws, ne? Die ja. machen ihre Boxkämpfe, die machen das, die machen hier die großen Sachen. Die Leute haben da Interesse dran. Ja.
Ja. Und, was ich da noch mal sagen muss, also, weil ja immer sagen, ja, und Triple H, ne, mit Saudi-Arabien und so, und wird der denn sowas machen? Hier mit Jake und Logan Paul? So, na klar, weil es zieht, weil es Quote zieht, weil es Interesse zieht, weil es mehr Augen auf das Produkt richtet.
Der und, war ja auch im Podcast von Logan Paul und sowas alles, ne?
Also, ja, eben. Also, die sind da halt schon recht dicke und die arbeiten da eng zusammen und da wird sich nichts dran ändern. Genauso auch mit der Sache mit Saudi-Arabien. Der Vertrag läuft eh noch 6 Jahre oder sowas. Also von daher nicht mit so Illusionen spielen. WWE verdient sich da so die goldene Nase von, dass Triple H, der kann ja nicht sagen, nö, ich will jetzt nicht mehr. Ne? Genauso kann er nicht sagen, nee, so ein Deal mit Logan Paul, den will ich auch nicht. Und der spricht ja in höchsten Tönen von dem. Ne? Wenn man nach der Pressekonferenz mal sich die Reaktionen anschaut von Triple H auf Logan Paul, der ist ja Logan Paul Fanboy Nummer 1, so übertrieben formuliert. Ne? Wo er sagt, ja, hier, der will das und der trainiert da hart für. Und das sieht man ja auch. Ne? Also, und der bringt eine natürliche Begabung mit, um die ihn viele Wrestler, die viele, viele Jahre gearbeitet haben, wirklich beneiden. Das muss man ganz klar mal sagen. Also der hat echt gutes Material für einen Wrestler. Und auch wenn hier vieles durchchoreografiert gewesen ist wahrscheinlich, nichtsdestotrotz, also die Athletik, die kannst du nicht durchchoreografieren, dass ja. du mit dem Kreuzbandriss mal eben übers Toprope springst und solche Sachen. Ne? Also,
ich würde sagen, und dann auch halt das genaue Springen und das sichere dabei. Ja. Und also, ne, das, wie gesagt, das eine ist, wie ich den persönlich finde, das andere ist, aber wenn dir jemand sagt, das ist nicht gut, dann nee, dann ist es Quatsch.
Ja.
Ne? Also das eine ist objektiv, das andere subjektiv. Und objektiv ist das verdammt stark, was er macht. So, man, also ich gucke mir das an. Natürlich ist das kein Wrestling, wo du sagst, oh, die gucken, ja, da hat Chain Wrestling, geiler Griff und Konter in Konter. Hier ist ganz viel Zeitspiel mit Taunten, Posen machen, warten, wenig Aktion, ne? Also, ja. du kannst das Match auch sehr schnell runter erzählen, wenn du sagst, was passiert ist, weil da passiert eben nicht viel in diesem Match. Aber das, was passiert, sieht gut aus. Da steht ein Non-Wrestler im Ring. Der bringt eine Ausstrahlung mit, der bringt Charisma mit, der ist athletisch wie sonst was. Ist stark, ist einfach stark.
Ja, kann man nicht anders sagen. Roman hat den Job ja auch gut gemacht, also hat auch gut funktioniert, dieser Kontrast der Charaktere. Und was ich zum Beispiel auch sehr mochte, als Roman Logan Paul hier in dem Camel Clutch gehabt hat und Roman quatscht und will ihn verhöhnen und sagt irgendwie, ihr YouTuber, bleibt doch besser da. Und dann Logan so von unten keuchenderweise so, wir kommen, wir werden alle kommen und sowas. Das fand ich schon ganz witzig. Nein, das war ein gutes Match hier im Main Event, bestes Match des Abends, soweit würde ich gehen. Und Respekt an Logan Paul, dass er hier die ganze Sache mit dem Kreuzbandriss durchgezogen hat. Das ist schon eine gewaltige Kiste, die er hier abgeliefert hat. Also da kann man gar nichts zu sagen, egal wie man die Person dahinter mag oder eben nicht. Ja, Kai, wie gehst du denn jetzt aus Crown Jewel eigentlich raus? Also, war das die beste Saudi-Show, die wir jemals gehabt haben?
Ich glaube, es war die beste Show des gesamten Jahres sogar. Nee, es ist eine Show, die ich ganz schnell wieder vergessen werde, die ich höchstwahrscheinlich heute Abend wieder vergessen haben werde, komplett, außer das Main Event, und zu sagen, oh, die Brutes waren ganz cool. Ganz vieles davon wird insofern nur die Relevanz haben, um zu sagen, ja, da war das, deswegen kämpfen wir nochmal. Und das war's dann. Also hier hat nichts irgendeine Fehde beendet oder den großen Knall gehabt, wo du sagst, jetzt passiert das und das. Nee, es ist kompletter Übergangs-Pay-Per-View, glorifizierte House-Show. Ich war trotzdem unterhalten über gewisse Strecken, aber das wäre jetzt nichts, wo ich sage, das muss ich unbedingt gucken, das darf ich nicht verpassen.
Ja, ging mir ganz genauso. Also das war alles okay, aber es war wenig dabei, was dann über die Stufe okay drüber gekommen ist. Das wurde gegen Ende stärker, also auch das Tag-Match, dann Bianca gegen Bayley und dann eben der Main-Event. Das waren gute bis sehr gute Matches. Also Main-Event würde ich jetzt mal in die Kategorie sehr gut aufnehmen, das Last-Moment-Standing-Match irgendwo so dazwischen, weil das eben am Anfang gerade ein bisschen Problemchen gehabt hat und nicht alles so crisp gewesen ist, wie man es jetzt vielleicht gewünscht hätte. Aber das konnte man gut wegschauen. Ne? Aber es ist fernab von einem richtig, richtig geilen Event gewesen. Das muss ich auch ganz klar sagen, weil dafür haben mir die Entscheidungen gefehlt. Dafür wurden auch teilweise Stipulationen einfach verbraten und dafür war einfach vieles, wie du schon richtig gesagt hast, einfach Übergang. Und bei wie viel Bananen landen wir dann hier, lieber Kai? Weil, sind wir ehrlich, also Crown Jewel, da haben wir, und Saudi-Arabien-Shows, da haben wir auch schon mal hier die, ich weiß gar nicht, haben wir schon mal die halbe Banane gezückt oder so? Ich glaube schon, oder?
Ich weiß es gar nicht. Ich habe überlegt, wie hart ich sein soll, ne? Weil ich will nicht immer so standardmäßig bewerten und sagen, ach ja, das war ja alles okay, hm. Ich bin heute, Leute, nicht aufregen. Ich bin heute mal strenger als sonst, okay? Ich bin heute strenger, weil das war alles okay, aber Mann, wir leben in Zeiten des grandiosen Entertainments. Es gibt so viel geilen Content auf Netflix, auf irgendwo, auf YouTube, auf Schieß mich tot. Und da ist ein okay einfach nicht mehr ausreichend. Da ist ein okay auch keine 4 mehr. Da ist ein okay auch eben nicht zu sagen, es ist die Hälfte der Punkte, man hat bestanden. Ich sag heute, es sind 3,5 Bananen.
Ja, kann man aber geben. Also ich brauche die ganze Zeit überlegen. Ich hätte jetzt eine 4 gegeben.
So ich, auch eine 4, ich wollte auch eine 4 geben, aber ich dachte, nee, es ist nicht die Hälfte der Punktzahl.
Ich gebe jetzt einfach mal eine 4, dann bin ich heute mal gnädiger. Ich bin heute nicht böse. Ich bin gut gelaunt, es ist Sonntag. Da darf man doch ruhig mal ein bisschen netter sein. Ich fand, das war insgesamt eine unterhaltsame Kiste, aber eben mit wenig Spitzen nach oben. Aber es ist eine Show gewesen, die konnte man relativ locker, flockig wegschauen und hat eben dann auch gerade gegen Ende noch mal ein paar richtig gute Matches geboten bekommen. Nee, deswegen, 4 ist okay, 4 ist okay. Das gleicht das auch, das Ende gleicht für mich den Anfang wieder aus, wo ein paar schwächere Sachen dabei gewesen sind. Und so ist es dann. Aber Kai, dann sind wir an der Stelle, glaube ich, auch durch, oder? Oder willst du noch, hast du noch ein paar Drohnen, die du ausschicken möchtest, dass so ein riesengroßes Kai einfach über deiner Wohnung vielleicht ertönt?
Das war schon cool, muss man sagen. Also auch dieses Bray Wyatt-Symbol mit den Drohnen, das ist schon, ich verstehe ja sowieso Technik gar nicht. Nee, ich bin dafür einfach zu doof. Ich check nicht, wie man sowas machen kann. Das war cool. Das war auch.
Ihr könnt ja schon froh sein, dass Kai überhaupt heute mit uns podcasten kann oder mit mir podcasten kann, weil der erstmal seinen Rechner von Windows 95 ja jetzt auf Windows 10 geupdatet nach.
Ja, ich habe es ganz alleine geschafft. Ich bin wirklich. Also, falls ich nächsten Ausgaben nicht mehr da bin, liegt es einfach, dass ich jetzt im fucking Silicon Valley bei Google arbeite. Weil ich wirklich zu heftig bin. Die haben mich direkt weggesigned über Indeed, haben sie gesagt, den schnappen wir uns.
Ich dachte, du gehst direkt zu Twitter. Die haben doch jetzt Platz.
Stimmt, da wäre ich auch direkt rausgeschmissen. Genau so.
Kai, wir haben gesehen, du kannst was, komm. Dann kommst du an und sagst, Kai, du kannst nichts, geh wieder raus.
Tschüss. Tschüss. Ja. Nee, aber also das mit den Drohnen, das ist ganz cool, das sollte man auch beibehalten für WrestleMania und sowas. Das sind ganz gute Sachen.
Ja, ich fand's eine witzige Idee, ehrlich gesagt. Also ich fand's auch ganz nett. 2000 Drohnen machen hier das Symbol von Bianca Belair.
Hat ja auch so einen eigentlichen Umweltaspekt zu sagen, macht halt Drohnen-Shows, aber gut, man hat auch Geistkrank für Pyro verballert, ne? Also
ich habe auch gedacht, so, was sie da wieder aber in die Luft geschossen haben, du alter Schwede.
Aber prinzipiell hat's dann auch einen Umweltaspekt zu sagen, man wird Pyro weglassen, dafür Drohnen-Shows machen.
Ja.
Gibt's ja schon bei verschiedenen Sachen.
Das ist korrekt. Ja, aber würde ich sagen, an der Stelle sind wir durch. Wenn ihr Kai als IT-Manager, IT-Admin vielleicht engagieren wollt, schickt gerne Nachrichten an uns, fragen@headlock.de. Ich leite das gerne weiter. Fragen@headlock.de ist natürlich auch das Stichwort. Wir machen kommende Woche einen Fragen-Podcast, wenn ihr noch Fragen habt. Fragen@headlock.de ist die eine Stelle. Ansonsten kommt gerne auf den Discord oder postet die Fragen auch gerne bei YouTube in die Kommentare. Dann nehmen wir die auf. Wir nehmen den Podcast am Freitagabend auf. Also bis dahin bitte schön Fragen schicken. Und wer es nicht getan hat, der bekommt irgendwie einen Eintrag ins Klassenbuch. So. Ja. ist das nämlich. Und dann mache ich jetzt auch an der Stelle den Deckel drauf. Kai, es war mir wieder mal ein Fest, den Sonntag hier mit dir zu verbinden und nicht zu vergessen auch mit euch da draußen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß und wir hören uns dann am kommenden Sonntag hier im Wochenend-Podcast, im Fragen-Podcast wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.